Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Heute Abend mit zwei Goldmedaillen fürs deutsche Team. Große Freude natürlich in Tokio und mehr Bilder gleich bei uns und natürlich auch die Geschichte dazu. Für viele ist es der Sehnsuchtsort des Sommers, Mallorca. Raus aus dem deutschen Pandemietrott, Sonne und Strand genießen. Nur seit gut 22 Stunden ist die Insel wieder Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet, ab sofort müssen wieder alle Rückkehrer in Quarantäne, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, für bis zu 10 Tage. Und das gilt übrigens auch nach dem Urlaub in den Niederlanden. Dürfte ein nerviges Reisemitbringsel werden, gerade für Familien mit Kindern, denn die Kinder haben ja keinen Impfschutz. Und wahrscheinlich könnten noch mehr Leute verunsichert werden, wenn die Regeln noch mal verschärft werden. Nils Krauser.
Strengere Regeln für Reiserückkehrer. Dafür hat sich Gesundheitsminister Spahn bereits vergangene Woche ausgesprochen.
Insbesondere eine Ausweitung der Testpflicht, die wir als Gesundheits- und als Innenministerium anstreben, die auch gefordert wird gelegentlich von einigen Ministerpräsidenten, die ist noch in der weiteren Abstimmung, wenn es nach Innen und Gesundheit geht, sehr schnell.
Doch heute ploppt das Thema Reiserückkehrer plötzlich noch einmal auf. In einem Medienbericht heißt es, dass nach Spahns Plänen alle Einreisenden einen negativen Test vorweisen müssen, egal aus welchem Land sie kommen oder mit welchem Verkehrsmittel. Aus seinem Ministerium gibt es zwar keine Bestätigung, aber man wolle die Ausweitung der Testpflicht so schnell wie möglich. Unterstützung kommt von Bayerns Ministerpräsident Söder. Er fordert vor allem eine schnelle Lösung. Man könne nicht bis zum 11. September warten, wenn die jetzige Rechtsverordnung auslaufe.
Am 11.9. sind selbst in Bayern die Ferien zu Ende. Es macht nicht wirklich Sinn, eine neue Einreiseverordnung zu machen, wenn die Ferien vorbei sind, ehrlich gesagt. Deswegen nochmal der dringende Appell, das zu beschleunigen.
Dagegen heißt es heute aus dem ebenfalls zuständigen Bundesjustizministerium: Wir müssen dafür sorgen, dass das Infektionsgeschehen beherrschbar bleibt. Dazu gehören auch Überlegungen, wie wir das Reisen noch sicherer machen können. Deshalb sind wir innerhalb der Bundesregierung in konstruktiven Gesprächen zu einer Überarbeitung der Regeln für Reiserückkehrer und arbeiten gemeinsam an einer Lösung. Erfahrungen mit Testnachweisen haben die Grenzregionen wie etwa das Saarland bereits gesammelt. Angesichts der Delta-Variante unterstützt Ministerpräsident Hans die Pläne des Gesundheitsministers.
Es geht jetzt wirklich darum, mit den Reiserückkehrenden, die jetzt ja im Spätsommer und bis zum Herbst auch kommen werden, dass wir damit nicht die vierte Welle der Pandemie noch weiter antreiben. Und deswegen ist es einfach ein Sicherheitsaspekt, dass wir da auch nochmal auf einen verpflichtenden Test bestehen.
Offenbar gibt es Hoffnung, dass es schon bald eine Einigung gibt und damit Klarheit für alle Urlaubsreisenden.
Uns zugeschaltet ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Schärfere Regeln für die Rückreise sind jetzt im Gespräch, mitten in der Urlaubszeit. Kommt diese Diskussion nicht viel zu spät?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Die ursprüngliche Idee war ja, dass erst zum 11. September quasi die neuen Regeln in Kraft treten. Das wäre natürlich ehrlich gesagt ein Witz gewesen, als der Urlaub vorbei, selbst in den Ländern mit den späten Ferien. Ich hätte mir auch schon wünschen können, dass man es eher macht, denn es geht ja darum, klarere, verständlichere und einheitliche Regeln zu haben. Der Bund hat uns heute zugesichert, er würde es jetzt bis zum 1.8. alles probieren, mit einer einheitlichen Testpflicht, nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was am normalen Autoweg oder Bahnweg kommt. Ich glaube, damit ist es jetzt verständlicher und klarer und sicherer.
Bleiben wir noch mal bei der Zeit. Hätte man das nicht vor der Ferienzeit regeln müssen? Also im Juni. Es war doch allen bewusst, dass durch die Delta-Variante die Zahlen steigen werden.
Wir haben seit längerer Zeit darauf gedrängt und ich bin froh, dass jetzt überhaupt was passiert. Aber Sie haben völlig recht, wir haben das letztes Jahr moniert, wir haben das dieses Jahr gesagt. Die Ferien sind da, die Ferien sind nun leider ein Risiko. Die Eigenverantwortung klappt nicht so gut, wie man es sich wünschen würde. In vielen Urlaubsregionen ist das ja spürbar. Bei uns in Bayern ist im Moment die Inzidenz weiter hinten und noch ganz gut und stabil. Liegt aber daran, dass wir auch noch keine Ferien haben. Insofern, für uns kommt es jetzt alles rechtzeitig, aber Sie haben recht, ich hätte es früher besser gefunden.
Aber die Verwirrung ist ja heute doch ziemlich groß. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Leute jetzt irgendwie dicht machen und den Kurs dann gar nicht mehr mitgehen?
Nein, das glaube ich jetzt nicht, aber Sie haben recht. Heute gab es dann unterschiedliche Meldungen. Es gab die Meldungen, das geht erst zum 11.9., weil es keine entsprechende Rechtsgrundlage gäbe. Wir haben dann nochmal Druck gemacht als Länder, weil wir gesagt haben, wir brauchen doch jetzt eine, wie Sie zu Recht sagen, eine verlässliche Basis dafür. Die ist jetzt, wurde mir am Nachmittag mitgeteilt, soll geschaffen werden. Es soll also jetzt zum 1. August klappen. Und die Regel ist ja relativ einfach. Jeder braucht einen Test, der sozusagen wieder anreist, ob es mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug kommt. Und damit ist jetzt relativ klar und verständlich geregelt. Und auch die unterschiedlichen Varianten in zig verschiedene Einteilungen der Länder ist damit vereinheitlicht worden und deswegen ist es leichter, das auch umzusetzen.
Also Sie sagen es gerade, eine Testpflicht für alle Reisenden ist also jetzt im Kommen. Die Frage hatten wir ja irgendwie schon im vergangenen Jahr. Wie soll jetzt jeder, der mit dem Auto die Grenze überquert, dann kontrolliert werden? Wie soll das funktionieren?
Stationäre Grenzkontrollen will keiner, macht auch keiner. Also bei Flugreisen ist es eh klar, da klappt es sehr, sehr gut. Bei der Bahn kann das auch sehr gut kontrolliert werden, weil man ja im Bahnbereich ist. Beim Auto ist es so, wir werden beispielsweise in Bayern mit der sogenannten Schleierfahndung sehr intensive Stichproben machen. Also das heißt nicht direkt an der Grenze, sondern im Umfeld und überprüfen das Ganze. Die Gesundheitsämter selber auch sind angehalten, erhöhte Stichproben zu machen. Es gibt ja digitale Einreisebereiche. Also ich denke schon, dass wir damit ein dichtmaschiges Netz haben. Es will ja keiner an der Grenze unendliche Staus haben. Das wäre auch völlig unangemessen in der Relation. Aber es ist schon ein klares Signal.
Sie haben es gerade gesagt, Schleierfahndung. Nach welchen Kriterien wollen Sie da vorgehen? Ein vollbesetztes Auto mit jungen Menschen kontrollieren oder wie soll das laufen?
Das machen die Experten. Ich selber bin ja, wir haben ja in Bayern diese Grenzpolizei auf den Weg gebracht und das ist echt beeindruckend. Die haben ein echt gutes Feeling und Gespür, die Polizisten, wo man mal prüft und wo nicht. Und allein die Tatsache, dass geprüft wird, das ist so die Regel und Erfahrung, führt einfach dazu, dass da ganz anders agiert wird. Mhm. Wir brauchen es ja auch. Schauen Sie, das eigentliche Grundproblem, warum wir das jetzt ja auch so machen, ist ja auch, dass wir den Schulanfang überall so gut wie möglich gestalten wollen und damit die Infektionszahlen niedrig halten wollen. Darum geht es ja vor allen Dingen. Schule muss möglich sein, Schule muss garantiert sein. Und je weniger Fälle wir haben, desto weniger Quarantäne gibt es dann und deswegen weniger Schulschließung durch die Hintertür. Deswegen muss alles getan werden, den Schulstart zu ermöglichen. Das geht mit Masken, das geht mit Testen, aber eben auch schon vorher einfach eine Reduktion der Gefahr zu erreichen.
Ja, Sie haben ja heute eine klare Linie gefordert und auch gesagt, man dürfe jetzt nicht in die Bundestagswahl stolpern. Was heißt das? Was erwarten Sie von Ihrem Unionskanzlerkandidaten Laschet?
Ja, wir müssen auf der nächsten MPK, also der Konferenz der Ministerpräsidenten, Mitte August, der 10. ist jetzt terminiert, einfach klare Perspektiven und Regeln definieren. Also wir müssen zum Beispiel klar machen, wie wir die Impfbereitschaft erhöhen wollen. Keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck, aber schon Verantwortung. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir natürlich niederschwellige Angebote machen fürs Impfen an allen möglichen Stellen, dass wir auch für Schülerinnen und Schüler Angebote machen durch mobile Teams in den Schulen, wenn man das möchte. Und dazu gehört aber auch, dass wir zum Beispiel klar machen, der Staat und die Steuerzahler können nicht ewig Tests einfach bezahlen, wenn man sich durch Impfen auch sozusagen die Freiheit geben kann. Und letztlich wird es auch um die Frage gehen, wie schnell wir maximale Freiheit und Rechte haben für zweifach Geimpfte und Genesene. Das ist allein schon ein verfassungsrechtlicher Auftrag. Und dies müssen wir da klar definieren und auch umsetzen.
Aber Herr Söder, da sind Sie ja mit Ihrem Herrn Laschet überhaupt nicht einer Meinung, denn der setzt ja weiter auf Genesene, Geimpfte und Getestete, dass sich da nichts ändern soll. Allein da knirscht es ja schon.
Na, ich glaube schon, da ist jetzt Bewegung seit den letzten Tagen. Wir müssen es ja machen. Schauen Sie, es geht ja nicht darum, dass Nicht-Geimpfte benachteiligt werden. Aber es geht darum, dass die Einschränkung von Grundrechten, die wir haben, ja verfassungsrechtlich überhaupt nur machbar ist und überhaupt darstellbar ist, wenn es ein Schutzgut gibt. Aber jemand, der zweimal geimpft ist, der hat sozusagen alles erfüllt. Der ist weder eine Gefahr für sich noch für die anderen. Und deswegen braucht er dann die völlige Rückgabe von Freiheitsrechten. So ist es ja auch schon in der Notbremse vereinbart. Und es wird deswegen auch genauso sein, dass deswegen zweifach Geimpfte auf Dauer auch Zugang zu allen Veranstaltungen haben muss. Natürlich keine Tests, keine Quarantänepflichten. Und deswegen brauchen wir da ein klares Signal. Und letztlich ist es so, welche Anreize gibt es denn zum Impfen? Der eine Anreiz ist natürlich die eigene Sicherheit. Und das zweite ist aber schon die Freiheitsrechte. Und deswegen brauchen wir da eine klare Regel, kein Wischiwaschi, kein Hin und Her. Eine klare Regel, verständlich, eine klare Zeitachse, in der das gemacht werden muss. Ich glaube, so wissen alle Bescheid und so kann sich jeder eigenverantwortlich danach richten.
Aber es ist seit Wochen klar, dass die Zahlen nach den Ferien wieder steigen werden, auch mit Blick auf den Herbst. Sie haben es gerade schon gesagt. Und die Kliniken sind im Moment nicht belastet. Brauchen wir da nicht jetzt für die Zukunft, für den Herbst, eine neue Währung, dass wir nicht immer nur auf die eine Zahl starren?
Die Inzidenz wird eine Rolle spielen, einfach um zu erkennen, wie viele Fälle überhaupt da sind. Aber Sie haben völlig recht. Der Inzidenzwert selber muss neu interpretiert werden aufgrund der Zahl der Impfungen. Das heißt, ab welcher Inzidenzzahl glaubt man, dass Hospitalisierung eine Gefahr ist oder eine Überlastung des Krankensystems sein kann? Das ist das Erste, wo wir vom RKI eine klare Antwort brauchen. Und dann zweitens brauchen wir eine Antwort, wenn dann die Inzidenzen sehr hoch sind und diese Gefahr besteht, mit welchen Maßnahmen müsste man reagieren? Einen zweiten Lockdown will keiner oder einen dritten Lockdown will keiner. Deswegen muss auch klar ein Konzept erarbeitet werden, das ja auch klar macht, dass beispielsweise zweifach Geimpfte ja niemals in eine solche Situation kommen dürfen. Und das muss jetzt erarbeitet werden und deswegen ist das noch eine Menge Arbeit bis zum 10. Ich bin sehr dafür, dass wir am 10. August das entscheiden, damit wir nicht etwa im September überrascht werden, wie Sie es dazu recht andeuten. Und vor allen Dingen, jeder, der hofft, man kann sich quasi über die Bundestagswahl retten, indem man nichts tut, das wird nicht funktionieren. Da brauchen wir vorher klare Regeln.
Danke, Markus Söder, für dieses Gespräch.
Gerne.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Explosion heute Vormittag in Leverkusen, noch in 20 Kilometern Entfernung zu hören. Dann die riesige Rauchsäule über einem der größten Chemiestandorte Europas, dem Chempark direkt am Rhein. Der Wind trägt die Partikel bis tief hinein ins Ruhrgebiet. Deshalb bleiben über Stunden Fenster und Türen geschlossen, sogar in Dortmund. Und seit dem frühen Abend wissen wir nun, dass mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen sind. 5 gelten noch als vermisst. David Zions berichtet aus Leverkusen.
Dichter schwarzer Rauch über Leverkusen. Gegen 9:30 am Morgen kommt es hier im Chempark zu einer heftigen Explosion. Ein Schock für die Anwohnerinnen und Anwohner.
Die Feuerwalze, die war gigantisch. Die war gigantisch groß, war die. Und dann hat es geknallt und dann kamen die riesigen Rauchwolken raus.
Es hat einen Knall gegeben, das hat mir im Rücken vibriert. Ich saß an der Wand. Kaffeetasse ist mir aus der Hand gefallen, war nicht schön.
Inzwischen dürfen die Anwohner Fenster und Türen wieder öffnen. Die Stadt Leverkusen warnt aber, möglicherweise giftige Rußpartikel seien vom Himmel gefallen. Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten sollen die Menschen nicht essen. Der Unfall ereignet sich in einem Tanklager an der Müllverbrennungsanlage des Chemieparks. Die Werksfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr rücken gemeinsam aus.
Dort haben wir ein wirklich außergewöhnlich großes Schadensereignis vorgefunden. Mehrere Tanks, große Tanks, standen im Vollbrand.
In den Tanks soll Lösungsmittel gewesen sein. Es handele sich um Produktionsabfälle. Die Explosion kostet mindestens 2 Arbeiter des Chemieparks das Leben. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Die Rauchwolke zieht später Richtung Osten. Selbst im mehr als 60 Kilometer entfernten Dortmund warnen die Behörden vor den Brandgasen. Die Katastrophen-App Nina verschickt Meldungen. In Leverkusen lautet die Warnung zwischenzeitlich extreme Gefahr.
Wir haben die Stadt Leverkusen vollständig eingebunden in die Einsatzbearbeitung, wissen, dass wir hier in Leverkusen dafür gesorgt haben, dass Menschen Angst haben, dass Menschen Befürchtungen haben.
Die traurige Bilanz bislang: Neben den beiden verstorbenen Arbeitern sind 31 weitere Mitarbeiter des Chemieparks bei der Explosion verletzt worden, teilweise schwer. 5 Menschen werden noch immer vermisst. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, schwindet zusehends, so der Leiter des Chemparks am Abend.
Wir haben schon viele bedrückende Bilder gesehen aus der Flutkatastrophe im Westen. Dieses hier zeigt Maischoss, ein Dorf im Ahrtal, das tagelang abgeschnitten war von der Außenwelt. Das Wasser hat Straßen und Schienen zerstört. Hilfe kam erstmal nur aus der Luft. Diese Isolation war und ist hart, aber sie hat die Menschen auch zusammengeschweißt. Lucrezia Gata war mittendrin in Maischoss und hat erlebt, wie der Eifelort sich selbst hilft.
Der Krisenstab tagt und koordiniert, wann was angeliefert wird. Es ist Tag 13 nach der verheerenden Flut in Maischoss.
Wir sind zurückgeworfen worden ins Mittelalter. So.
Das heißt, Sie haben noch kein Wasser?
Nein. Aber doch, wir haben Wasser, aber so wie früher, aus einzelnen Schöpfstellen. Die müssen sich Wasser holen. Ja.
Und Strom?
Aggregate.
Der kleine Winzerort ist immer noch weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Wichtige Zufahrtsstraßen sind zerstört. Von den Weinbergen aus wirkt alles idyllisch. Unten am Ufer der Ahr, Verwüstung. Drei Menschen sind hier gestorben, mehrere werden noch vermisst, erzählt mir der Bürgermeister. Hubertus Kunz geht mit uns zur Kirche, denn dort ist ein Versorgungszentrum für den ganzen Ort entstanden. Das Kirchenschiff, ein beeindruckendes Spendenlager. Hier gibt es alles, was die Menschen in der Not gebrauchen können.
Hier sehe ich, dass wir das, was wir eigentlich erreichen wollten, erreicht haben. Es muss keiner verhungern, muss keiner verdursten, muss keiner erfrieren. Es ist alles da.
Die Türen der Kirche sind fast rund um die Uhr geöffnet. Jeder kann nehmen, was er braucht.
Es ist einem irgendwie auch ein bisschen unangenehm, also so viel zu nehmen irgendwie, weil man halt nichts bezahlt. Das kennt man halt so nicht. Ja, aber irgendwie auch total nett, dass halt so viele Menschen halt was abgeben halt auch. Ne?
Weiter hinten, wir gehen in die Sakristei. Die ist jetzt eine Notapotheke, wo sonst liturgische Gewänder und Hostien liegen, gespendete Medikamente. Was verschreibungspflichtig ist, schreibt ein Arzt auf. Jeder bekommt das Medikament, das er braucht. Draußen vor der Kirche ruhen sich freiwillige Helfer aus. Unter ihnen sind Schüler aus Stuttgart. Ihr Lehrer hatte die Idee, zum Helfen an die Ahr zu fahren.
Die haben gearbeitet wie die Verrückten, unermüdlich. Und ich bin so stolz auf die.
Man hat gesehen, wie dringend die Leute Hilfe brauchen. Und deswegen ist es richtig schön, mit anzupacken und wirklich was zu bewegen und nicht nur zu Hause zu sitzen und Geld zu spenden, was auch gut ist, aber halt richtig anzupacken zu können.
Auch der Bürgermeister freut sich, dass so viele helfen wollen.
Die Flut hat ein Startsignal gegeben. Nicht nur für die Katastrophe, aber auch für die Mitmenschlichkeit und für die Zusammenarbeit. Und dazu klappt es. Klasse.
Aber es dürfte noch lange dauern, bis hier in Maischoss alle Schäden beseitigt sind. Die Menschen wollen weiter gemeinsam anpacken für die Zukunft ihres Heimatortes.
Ja, Maischoss in Rheinland-Pfalz, eine von zahlreichen Gemeinden, die noch viel Kraft brauchen für den Aufbau und natürlich Geld. Soforthilfe lässt sich jetzt auch in Nordrhein-Westfalen beantragen. Hier zum Beispiel in der Stadt, die als eine der ersten überflutet wurde im Westen, Hagen am Rand des Ruhrgebiets. Lange Schlangen vor dem Rathaus und bis zu 3 Stunden warten, um Geld zu bekommen von Stadt, Land und von all denen, die gespendet haben. Und Sie können natürlich auch weiter spenden. Bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Hochwasser. Spendenkonto DE 62 37 02 05, 6-mal die 0, dann die 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. Dieser Tag hat tiefe Narben hinterlassen, dieser Mittwoch im Januar. Donald Trump ist noch im Amt als Präsident und befeuert vor tausenden Fans die Legende von der gestohlenen Wahl. Er ermutigt die Menge, sich zu widersetzen. Und kurz danach stürmen Hunderte das Herz der amerikanischen Demokratie. Sie dringen ins Kapitol ein, besetzen Büros von Abgeordneten. Sie wollen sich, wie es Trump sagt, ihr Land zurückholen. Heute hat die Aufarbeitung dieses Schicksalstages begonnen in Washington. Eigentlich sollte ja eine unabhängige Kommission ermitteln, parteiübergreifend. Das haben allerdings die Republikaner im Senat verhindert. Also jetzt der Ausschuss im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten die klare Mehrheit haben. Nach den ersten Anhörungen heute, Verena Bünden.
Der äußere Eindruck täuscht. Hinter majestätisch weißer Kulisse brodelt im Kongress ein bitterböser Parteienstreit. Schon zu Beginn wird der Untersuchungsausschuss zum Kapitolsturm von der Republikanischen Partei boykottiert. Der Grund: Die demokratische Präsidentin des Repräsentantenhauses hatte 2 Trump-Hardlinern den Platz im Ausschuss verwehrt, weil die kein Interesse an einer Aufklärung hätten. Leider ruft Sprecherin Pelosi nur Leute in den Ausschuss, die die Fragen stellen, die sie will. Es wird ein Ausschuss mit fehlerhaftem Ergebnis, ein Betrug, dem niemand glauben kann.
A sham that no one can believe.
Ein getarntes drittes Impeachment sei das, sagen die Republikaner und versuchen, eine erneute Untersuchung von Trumps Rolle zu verhindern. Währenddessen wollen sich die Demokraten vom politischen Gegner bei der Aufarbeitung nicht blockieren lassen. Diese Randalierer waren organisiert, sie waren kampfbereit und sie waren kurz davor, erfolgreich zu sein. Es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie nahe sie waren. Neben 7 Demokraten sitzen dennoch 2 Republikaner im Ausschuss. Die Trump-Kritiker Liz Cheney und Adam Kinzinger, von ihrer eigenen Partei als Pelosi-Republikaner geschmäht. Wenn die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden und der Kongress nicht handelt, wird das ein Krebsgeschwür in unserer konstitutionellen Republik sein und die friedliche Machtübergabe im Herzen unseres demokratischen Systems untergraben. Während andere Republikaner die Eindringlinge nachträglich als normale Touristen verharmlosen wollen, vermitteln Videoaufnahmen eine andere Wahrheit. Als mittelalterliche Schlacht schildern Polizisten den Aufstand. Michael Fanone erlitt am 6. Januar einen Herzanfall und ein Schädel-Hirntrauma. Zu viele erzählen mir jetzt, diese Hölle sei nicht so schlimm gewesen. Diese Gleichgültigkeit gegenüber meinen Kollegen ist eine Schande. Im Kongress wecken die Erinnerungen bei vielen Emotionen. Draußen zeigen sich Trump-Anhänger und Gegner ihre gegenseitige Abneigung. Aber wie denken Amerikaner außerhalb von Washington über Ausschuss und Aufarbeitung? Nachgefragt im ländlichen Virginia. Der Ausschuss ist absolut notwendig. Es hätte den viel früher geben müssen. Was am Kapitol geschehen ist, war abscheulich. Es muss Rechenschaft darüber geben. Angela Merkel aus Deutschland hat bei ihrem letzten Besuch hier ihre Zeit vertan. Denn Biden dürfte eigentlich nicht Präsident sein. Wir sollten einfach ohne Ausschuss weitermachen. Es gibt größere Herausforderungen. Es ist das Spiegelbild eines zerstrittenen Amerikas. Eine gemeinsame, neutrale Aufarbeitung von dem, was hier am 6. Januar geschah, scheint kaum noch möglich.
Die USA sind so gut wie raus aus Afghanistan. Im September soll der Einsatz abgeschlossen sein, nach 2 Jahrzehnten. Die Bundeswehr ist ja schon komplett abgezogen. Und damit kommt es wie vermutet. Die Taliban übernehmen wieder das Land und jedes neue Gefecht bringt Afghanistan näher an einen Bürgerkrieg. Viele Menschen am Hindukusch fühlen sich nun alleingelassen mit den Radikalen, den Taliban ausgeliefert. Die Hoffnung schwindet auf ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit. Oliver Meyer war für uns in der Provinz Herat.
Dutzende von Kämpfern bewachen das Haus von Mohammad Ismail Khan, einem der wohl einflussreichsten Warlords Afghanistans. Seit Jahrzehnten kämpft er gegen die Taliban. Sie haben mehrere Anschläge auf ihn verübt, Khan überlebte sie. Nun führt er den bewaffneten Widerstand in der Herat-Provinz an. Die Regierung wollte nichts von unseren Ratschlägen hören. Dann aber sind immer mehr Bezirke in Herat an die Taliban gefallen und wir mussten handeln. Als ich sah, dass die Taliban stärker und stärker wurden, wusste ich, dass es an der Zeit war, selbst die Initiative zu ergreifen. Nach dem Abzug der internationalen Truppen füllen die alten Warlords das Sicherheitsvakuum, hoffen, ihre alte Macht zurückzugewinnen. Dafür hat Khan mehrere tausend Milizionäre unter seinem Kommando vereint. Sie verteidigen hier die beiden Bezirke, die die Taliban zumindest noch nicht kontrollieren. Sämtliche Kämpfer aus der Region haben sich zusammengetan. Wenn wir nicht hier wären, dann wären alle Bezirke längst in der Hand der Taliban. Schon in der ersten Nacht, als die Taliban hier angriffen, wäre das passiert. Afghanistan steht mittlerweile weitestgehend unter der Kontrolle der Taliban. Sie selbst sprechen davon, dass 85% des Landes in ihrer Hand seien. Die tatsächlichen Machtverhältnisse sind schwer zu durchschauen. Hier in der Herat-Provinz haben sich die Milizen mit der afghanischen Armee zusammengetan, um gemeinsam gegen die Taliban zu kämpfen. Es stimmt, dass die Taliban Kontrolle über fast alle Bezirke haben, aber nun wehren wir uns. Nun sind wir alle vereint. Wir werden die verbleibenden Bezirke in der Herat-Provinz um jeden Preis verteidigen. Als Zufluchtsort gelten in vielen Provinzen noch die Hauptstädte, auch in Herat. Dawood arbeitet hier als Straßenverkäufer. In den letzten 20 Jahren, so erzählt er, mussten sie in Herat nicht um ihr Leben fürchten. Das habe sich in den letzten Wochen dramatisch geändert. Als die ausländischen Truppen noch hier waren, haben wir uns keine Sorgen über unsere Sicherheit gemacht. Die Leute waren glücklich. Aber jetzt ist alles fragil. Die Taliban werden immer stärker und übernehmen nach und nach wieder die Macht. Die allermeisten internationalen Soldaten sind inzwischen abgezogen. Sie hinterlassen ein Land, das unmittelbar vor dem Bürgerkrieg steht. Es ist Zeit, findet Ismail Khan, die Geschicke des Landes in die eigene Hand zu nehmen. Die internationalen Truppen waren 20 Jahre in Afghanistan. Wie lange hätten sie denn noch bleiben sollen? Alle Afghanen müssen nun zusammenarbeiten und am Frieden arbeiten. Wenn wir es nicht schaffen, den Krieg zu beenden, dann sieht unsere Zukunft düster aus. Wie es aber tatsächlich gelingen kann, die Taliban zu stoppen, darauf hat auch hier in Herat zurzeit niemand eine echte Antwort.
Düstere Aussichten für das Land, für die Menschen in Afghanistan. Dazu die Meinung von Peter Gerhardt vom Hessischen Rundfunk. Er war bis Ende vergangenen Jahres unser Korrespondent für Afghanistan.
Den Menschen in Afghanistan ist eigentlich nur zu wünschen, dass der Widerstand gegen die Taliban nicht mehr allzu lange durchhält. Das klingt zynisch. Aber jeder afghanische Soldat, jeder Milizionär, der jetzt noch sein Leben im Kampf gegen die Radikal-Islamisten verliert, stirbt einen sinnlosen Opfertod. Der Westen hat Afghanistan sang- und klanglos aufgegeben. Die Taliban werden die Macht übernehmen, über kurz oder lang. Damit rechnen alle Beobachter in Afghanistan. Und das kann richtig bitter werden. Frauen werden noch stärker unterdrückt, die Meinungsfreiheit wird verschwinden und die vom Westen mit viel Geld ausgebildete Oberschicht wird das Land verlassen. Rette sich, wer kann. Dem frustrierten Rest bleibt jetzt nur noch die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird. Dass die heutigen Taliban nicht mehr die gruseligen Barbaren sind, die vor 20 Jahren das Land unterjocht hatten. Eine extrem schwache Hoffnung. Vom Westen dagegen hat das Land noch weniger zu erwarten. Der NATO-Generalsekretär versprach heute nochmal, man werde an der Seite der Afghanen bleiben. Hohles Geschwätz. Vor 20 Jahren ist die NATO hemdsärmelig, naiv und überheblich in Afghanistan einmarschiert. Jetzt zieht sie sich kleinlaut und geschlagen zurück und ruft den Menschen im Rausgehen auch noch zu, wir bleiben in Kontakt, passt gut auf euch auf. Niemand hier im Westen sollte sich darüber wundern, dass selbst wohlmeinende Afghaninnen und Afghanen diesen Zynismus mit Wut über sich ergehen lassen. Und wenn wir demnächst hören, die Menschen in Afghanistan seien anti-westlich eingestellt, dann sollten wir uns eine Frage verkneifen. Woran liegt's denn bloß?
Die Meinung von Peter Gerhardt. Und noch ein Militäreinsatz, den die USA beenden. Präsident Biden will die Kampftruppen aus dem Irak abziehen. Mehr dazu jetzt im Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Bei einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten Qassimi sagte Biden aber weitere Unterstützung seines Landes im Kampf gegen islamistische Milizen zu, etwa durch Ausbilder. Die USA waren vor 18 Jahren in den Irak einmarschiert, um den damaligen Machthaber Saddam Hussein zu stürzen. Begründet wurde der Einsatz mit angeblichen Massenvernichtungswaffen, die aber nie gefunden wurden. Die Drogenkriminalität in Deutschland hat ungeachtet Corona-bedingter Einschränkungen erneut zugenommen. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht des Bundeskriminalamtes hervor. Danach gab es im vergangenen Jahr nicht nur mehr Straftaten in dem Bereich, es wurden auch mehr illegale Substanzen konsumiert. Dabei spielt neben bekannten Drogen wie Cannabis und Kokain zunehmend Crystal Meth eine große Rolle. Die Kulturorganisation UNESCO hat weitere Objekte auf ihre Welterbeliste gesetzt. Zum einen den niedergermanischen Limes, dessen deutscher Abschnitt im Wesentlichen dem Verlauf des Rheins folgt. Zum anderen auch jüdische Kulturstätten in Speyer, Worms und Mainz. Diese drei Städte waren im Mittelalter eine Wiege der jüdischen Kultur in Europa. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer hebräischen Namen werden sie auch die Schum-Gemeinden genannt. Der US-Elektroautobauer Tesla hat von April bis Juni erstmals einen Quartalsgewinn von $1 Milliarde gemacht. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Für Tesla war es ein Quartal der Rekorde. Nie zuvor hat der Konzern in 3 Monaten so viele Autos produziert und ausgeliefert. Die deutsche Konkurrenz ließen die US-Amerikaner hinter sich. Tesla verkaufte mehr als 201.000 Autos. VW hat im gleichen Zeitraum 111.000 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge abgesetzt. Daimler kommt nur auf 23.000 und BMW auf 22.000 E-Autos. An der Börse bleibt Tesla Anlegersliebling. Die Aktien des Konzerns sind doppelt so viel wert wie die von BMW, Daimler und VW zusammen. Dabei macht die deutsche Konkurrenz 12-mal mehr Gewinn als Tesla. Wenn auch vornehmlich mit Benzinern und Dieselfahrzeugen, aber zunehmend eben auch mit Hybriden und reinen E-Autos.
Ja, und was braucht man für die E-Autos? Möglichst viel grünen Strom. Und der kommt vor allem aus diesen Anlagen. Ein Pfeiler der Energiewende, das Windrad, das allerdings nicht alle vor der Haustüre sehen möchten. Auch deshalb hat der Ausbau der Windmühlen an Schwung verloren in den letzten Jahren. Und die jüngsten Zahlen von heute zeigen, dass die Windenergie nur mit Mühe wieder auf Touren kommt. Dabei setzt die Branche auf Repowering. Also sie ersetzt kleinere alte Anlagen durch größere neue. Nur wohin mit den dann ausgepowerten Windrädern, mit den Rotorblättern vor allem? Ja, am besten recyceln, wenn das nur so einfach wäre. Andreas König mit einem Beispiel aus Brandenburg.
Bald zwei Jahrzehnte steht V18227 in Mildenberg in Brandenburg. Nach 20 Jahren gibt es für diesen Windstrom keine staatlichen Zuschüsse mehr. Demnächst bekommt Christian Wenger-Rosenau statt 9 Cent pro Kilowattstunde nur noch 2 bis 3, so der aktuelle Marktpreis. Damit kann der Windmüller die Anlage nicht rentabel weiter betreiben. 2 hat er deswegen schon zurückgebaut und nach Osteuropa verkauft.
Wir müssen so viel Altanlagen abreißen, weil es sich wirtschaftlich wirklich nicht rechnet. Und wir können nicht genügend neue bauen, um das zu ersetzen. Und wir wollen ja 3.000 oder 4.000 Megawatt im Jahr dazu bauen, um die Klimaziele zu erreichen.
Doch gerade einmal 970 Megawatt Leistung sind bisher in diesem Jahr dazugekommen, so der Bundesverband Windenergie, weit entfernt von den Ausbauzielen. Dazu kommt noch der Wegfall von Altanlagen. Der wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen, weil die sich nicht mehr lohnen. Bisher gelingt es nur unzureichend, alte Windräder durch leistungsstärkere neue zu ersetzen. Hier sei die Politik gefordert, so der Branchenverband.
Die Genehmigungsprozesse müssen klar gestrafft, vereinfacht werden und beschleunigt werden. Eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das gilt insbesondere für das Thema Repowering, wo eine große Ressource steckt. Flächen, die heute genutzt werden, die seit 20 bis 30 Jahren genutzt werden, sind auch für die Zukunft in vielen Fällen geeignet.
Alte Windräder müssen nicht nur ersetzt, sondern auch recycelt werden. Insbesondere bei den Rotorblättern ist das ein Problem. Die bestehen aus Glas- und Carbonfaserverstärkten Kunststoffen, die derzeit nicht ohne weiteres verwertet werden können. So gibt es bei Bremen ein Unternehmen, in dem die Flügel aus Glasfasern geschreddert und dann als Brenn- und Zusatzstoff für die Zementherstellung verwendet werden können. An nachhaltigen Technologien wird geforscht. Im Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung im brandenburgischen Wildau zum Beispiel. Hier haben die Wissenschaftler Methoden entwickelt, die verschiedenen Kunststoffe und die darin eingebetteten Carbonfasern chemisch voneinander zu trennen. Beides kann dann wieder verwendet werden, etwa als Werkstoff in der Automobilindustrie.
Es ist aktuell natürlich eine Herausforderung, weil die Rotorblätter eben noch nicht so konzipiert sind, dass sie sich einfach recyceln lassen. Es ist halt ein Multimaterialsystem. Das ist halt immer schwierig, sowas auseinanderzunehmen.
Christian Wenger-Rosenau will sein Windrad erst einmal stehen lassen und plant, mit seinem Strom grünen Wasserstoff zu produzieren. Ein Versuch, sagt der Windmüller, aber immer noch besser als die Anlage abzureißen.
Ja, und jetzt mit viel Rückenwind zum Sport. Wettkampftag Nummer 4 bei den Olympischen Spielen. Bitte schön, Oka Gunde.
Ja, danke schön. Und das war ein Tag mit großen Erwartungen. Einige konnten sie erfüllen, andere nicht. Wir arbeiten das hier auf. Für Deutschland gab es heute gleich 2 Goldmedaillen und eine davon war voller Poesie. Wenn ein Sportreporter so anmutige Sätze fabuliert wie tänzerisch leicht wie das Lichtspiel einer Kerze, dann ist klar, er kann nur von den deutschen Dressurreiterinnen sprechen. 13 Mal gab es schon olympisches Gold im Teamwettbewerb. Heute kam das 14. dazu. Mission Gold also erfüllt. Beim Tanz im Viereck geht es ja mit Piaffen, Pirouetten und Traversalen um sogenannte Lektionen. Und genau die erteilte das deutsche Trio der Konkurrenz. Eine Lektion.
Die schönste Dressurlektion für das Goldteam, gemeinsam bei der Siegerrunde passagieren, das sind traumhafte Bilder.
Es ist ein Kindheitstraum, überhaupt Olympiade reiten zu dürfen, der schon in Erfüllung gegangen ist. Und ein weiterer Traum war, dass ich Mannschafts-Olympiasiegerin werden darf. Und der ist heute auch gerade in Erfüllung gegangen.
Dorothee Schneider und Showtime bringen das Team auf Goldkurs. Der motivierte Wallach galoppiert zwar einmal zu früh an, ansonsten aber Harmonie, Eleganz, Begeisterung.
Keine Pirouettenfehler, juhu. Ganz, ganz schöne Passagen, richtig in der Luft geblieben. Also ich bin begeistert.
Dann sorgt Isabel Wert mit Stute Bella Rose für einen begeisterten Reporter.
Gucken Sie mal, fast auf der Stelle, vorbildlich.
Wissen Sie, wenn wir Belarus so in diesem Wechselspiel von Piaf und Passage betrachten, wirkt es so tänzerisch leicht wie das Lichtspiel einer Kerze, welches sich in seiner sanften Brise elegant hin und her bewegt.
Das beglückt auch die Reiterin.
Das sind tatsächlich echte Glücksgefühle und wenn die dann auch noch so honoriert werden, wie es sein sollte oder könnte, dann habe ich noch mehr Glücksgefühle.
Die Gefühlslage von Jessica von Bredow-Werndl, ganz klar. Die Olympiadebütantin galoppiert mit Dallera schwungvoll durch das Viereck und zum überlegenen Sieg vor den USA und Großbritannien. Gold für Deutschland, die 14. goldene Teammedaille.
Es ist eine richtig schöne Goldmedaille. Sehr schön und sehr schwer.
Es darf gerne noch etwas Schweres dazukommen.
Ja, schwere Medaillen, die ja übrigens aus recyceltem Elektroschrott gemacht wurden. Unsere Nachbarn, die Schweizer, die hatten heute auch ganz schön was zu feiern und zwar in nur einem Wettbewerb. Beim Mountainbiken räumten die Frauen den gesamten Medaillensatz ab und wir haben mal recherchiert, wie sich so ein historischer Triumph bei den Schweizer Kollegen angehört hat.
Die Schweiz hat die erste Goldmedaille an diesen Spielen. Olympiasiegerin Jolanda Neff.
Bravo, Joli.
Juhu. Die Schweiz holt sich einen Dreifachsieg. Alle drei Medaillen gehen an die Schweiz. Sina Frey gewinnt die Silbermedaille und Linda Indergant Bronze. Historischer Olympiatag für die Schweiz.
Ja, da sind die Schweizer Kollegen doch vor Freude ganz schön aus dem Sattel gegangen. Jetzt widmen wir uns der zweiten deutschen Goldmedaille des Tages und die schnappte sich Ricarda Funk mit dem Paddel im Kanuslalom. Eine Frau, die für vieles zu haben ist. Während der schwierigen Trainingsbedingungen in Corona-Zeiten versuchte sie sich im Einradfahren und im Jonglieren. Und auch eine Frau, die schon viel erlebt hat, nicht nur Gutes. Bei den Spielen in Rio, bei denen sie das Finale noch verpasst hatte, verunglückte ihr Trainer bei einem tragischen Autounfall tödlich. Und heute nun wurde Ricarda Funk in Tokio Olympiasiegerin und hat in diesem besonderen Moment ganz sicher auch an ihren verstorbenen Trainer gedacht.
Gold medalist and Olympic champion, Ricarda Funk.
Es ist unglaublich. Ich kann es wirklich nicht glauben. Es war mein Traum und mein Traum ist jetzt Realität geworden. Es ist einfach fantastisch.
Was für eine olympische Geschichte in diesem extrem fordernden Wildwasserparcours. Nach einem Balanceakt durch die Stangen, bei dem sie alles riskiert hat.
Man musste von oben bis unten 100% fokussiert sein. Schauen, dass man da sauber durchkommt und die Nerven bis zum Schluss behalten.
Jetzt nochmal alles reinhauen. Und das ist die neue Bestzeit. Und das ist Gold für Ricarda Funk.
Aber dieser Triumph ist eine Mischung aus unbändiger Freude und Mitgefühl. Denn geboren wurde sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in der Katastrophenregion, in der auch ihre ehemalige Trainingsstrecke liegt.
War einfach schrecklich, die ganzen Bilder zu sehen. Mein Mitgefühl auf jeden Fall nach Hause. Kreis Ahrweiler ist stark und zusammen sind wir noch viel stärker.
Später im Sportschaustudio der erste Kontakt in die Heimat und die Hoffnung, dass Gold in Tokio etwas bewirken kann.
Klar, dass jetzt die Menschen, die betroffen sind, an andere Dinge denken als an Olympia. Das ist mir auch völlig klar. Aber ich glaube, dass es schon ein bisschen weiterhilft. Es bringt schon ein bisschen was an Freude auch in solche Gegenden rein. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir diese paar Sonnenstrahlen jetzt haben.
Die Eltern haben sich heute auch an ihre Anfänge erinnert. An das erste Boot und die unzähligen Trainingsfahrten danach.
Ricarda hat so viel ertragen müssen. Ricarda hat so viel durchgemacht. Und dafür wurde sie heute richtig belohnt.
Was für immer bleibt, ist ein Sieg, der enorm viel Emotionen freigesetzt hat.
Ja, in diesem Fall positive Emotionen. Es geht aber auch anders. Der Druck für die Athleten im Hochleistungssport, am Tag X optimal zu performen, ist wahnsinnig groß. Manchmal zu groß, so wie bei Japans Goldhoffnung Naomi Osaka. Am Freitag wurde der Tennisspielerin die große Ehre zuteil, bei der Eröffnungsfeier die olympische Flamme zu entzünden. Ein großer Moment mit weltweiter Aufmerksamkeit. Heute reichte Osakas inneres Feuer nicht. ausgeschieden im Achtelfinale. Ja, und nach dem Spiel sprach sie unter Tränen von großem Druck und dass es vielleicht doch alles ein bisschen zu viel für sie gewesen sei. Ja, Naomi Osaka sollte eines der Gesichter dieser Spiele werden. Dass es ein trauriges wurde, tut weh. Ja, und ähnlich geht es dem US-amerikanischen Superstar Simone Biles. Bei den Spielen in Rio gewann sie 4-mal Gold und so sollte es auch in Tokio weitergehen. Gold im Akkord, aber es kam anders. Im heutigen Mehrkampf, da turnte die 24-jährige, hochdekorierte Ausnahmeathletin am ersten Gerät ihre Übung nicht so wie geplant. Und auch die Landung war wackelig. Schauen wir noch mal genau hin in der Slow-Mo. Sowas kennt man kaum von ihr. Und dementsprechend überrascht waren auch ihre Teamkolleginnen, konsterniert und ratlos wurde zunächst noch einmal diskutiert, bevor Simone Biles wegen mentaler Probleme den Wettkampf dann abbrach und die Halle verließ, um wenig später noch Folgendes zu sagen. Zitat: Ich musste tun, was richtig für mich ist und mich auf meine mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden. Ich habe im Moment nicht das gleiche Selbstvertrauen wie früher. Ich bin nervöser, wenn ich turne und ich habe weniger Spaß. Ja, und Spaß im guten Sinne ist ein gutes Stichwort wiederum für unsere nächste Disziplin. Surfen galt lange als reine Fun-Sportart, weil es für viele einfach mehr ist als nur ein Sport. Surfen ist auch Lifestyle und unter Umständen sogar eine Lebenseinstellung. Und man hört, dass es einigen in der Szene auch gar nicht so gut in den Kram passt, dass Surfen jetzt ins große olympische Programm aufgenommen wurde. Die Weltelite, allesamt Surfmillionäre übrigens, aber ist in Tokio am Start. Auch um ihren naturgewaltigen Sport noch populärer zu machen.
Wenn der Wind tobt, wenn die Wellen tosen, dann ruft das Meer. Große Brecher, große Kunst auf dem Brett. Hier am Tsurigasaki Beach, 100 Kilometer östlich von Tokio, will Olympia die junge Welle reiten. Surfen, eine Premiere. Es geht im direkten Duell gegeneinander, 1 gegen 1, 35 Minuten Zeit auf dem Wasser. Die beiden besten Wellen eines Durchgangs werden gewertet und addiert, höchstens je 10 Punkte. Die Superstars der Szene sind am Start, wie der Brasilianer Italo Ferreira, 27, Weltmeister. Er ist der Konkurrenz eine Wellenlänge voraus, gewinnt das erste Olympiagold. Bei den Frauen Carissa Moore, 28 aus Hawaii. Sie gilt als weltbeste Wellenreiterin und, das zeigt sie auch, holt ebenfalls Gold. Und wer das schafft, den tragen sie auf Schultern aufs Podest. Das hat Tradition beim Surfen. Was für ein emotionaler Einstand. Ist das Meer dem Sport gewogen, ist Surfen spektakulär. Wie gemacht für die große Bühne Olympia.
Dankeschön, Oka, für diesen Olympiatag und diesen Schwung nehmen wir mit rüber zum Wetter. Endlich sind mal keine schweren Gewitter in Sicht, keine Sturzfluten und Donald Becker kann das erklären. Wieso wird's ruhiger?
Ja, Susanna, da gucken wir gleich mal auf dem Satellitenfilm nach. Da sehen wir zwar ein Tiefdruckgebiet, aber dieses Tiefdruckgebiet liegt hier relativ weit im Norden und dreht sich hier. Und das heißt, hier ist die Luft deutlich kühler, kann nicht so viel Wasserdampf aufnehmen und deswegen gibt's halt dort keine Unwetter. Aber hier auf der Vorderseite ist heute nochmal sehr warme Luft in Richtung Norwegen vorangekommen. Knapp südlich der Lofoten gab es heute selbst dort an der Küste 30 Grad Höchsttemperatur. Hier sehen wir bewegt aber, dass die kalte Luft dann von Norden her und von Westen her in unsere Richtung vorankommt. Da sind die Temperaturen in 1500 Meter Höhe ungefähr. Und wir sehen hier nur noch orange. Das heißt, die kühle Luft erreicht sogar die Alpen. Weiter südlich, vor allem Richtung Italien und Griechenland, wird es aber in den nächsten Tagen zum Teil über 40 Grad heiß. Jetzt schauen wir auf die Wetterlage heute Nacht. Wie geht es weiter mit den Schauern? Vor allem im Süden sind die noch zu finden und über der Nordseeküste. Teilweise sind dort noch Gewitter dabei. Das wird sich dann aber langsam auflösen. Der Vormittag bringt doch verbreitet Aufheiterung. Aber dann gibt es vor allem Richtung Oberbayern etwas länger anhaltende Regenfälle, später auch einzelne Gewitter. Und auch über der Nordsee ist das nass verbreitet zu finden. Dazwischen gibt es aber sehr viel Sonnenschein. Und wir sehen hier zum Abend wird dann der Himmel verbreitet aufklaren. Schauen wir auf die Temperaturen. Morgen früh an der Ostseeküste kaum unter 18, sonst 17 bis örtlich mal 12 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen sind so ein bisschen abhängig von der Sonnenscheindauer. Das heißt direkt am Alpenrand wahrscheinlich nur 20 Grad. Sonst für viele recht angenehme 23 bis maximal 28 Grad in Sachsen-Anhalt, Teilen von Sachsen und im Süden von Brandenburg. Schauen wir auf den Trend. Es geht dann los am Donnerstag, von Norden her dann mehr Wind. Das heißt, zum Teil sind sogar Sturmböen möglich, verbreitet Schauer. Richtung Süden deutlich freundlicher. Am Freitag kommen dort aber ein paar Gewitter auf. So wie es aussieht, aus heutiger Sicht nicht mit Unwettergefahr. Auch im Norden recht viel nass, dazwischen weiterhin sommerlich warm. Aber der weitere Trend dann in Richtung Wochenende von Norden her für alle kühler.
Danke, Donald. Und das war's jetzt von uns. Hier zeigt das Sommerkino im Ersten eine großartige Satire. Parasite, vierfach ausgezeichnet mit dem Oscar. Morgen Abend sind wir wieder für Sie da, vielleicht ja mit dem nächsten Gold in der Dressur. Und wir reiten jetzt in den Feierabend. Tschüss.